So, jetzt die große Frage, hört ihr mich alle gut? Wunderbar. Also eigentlich müsste ich gar nicht mehr predigen, nachdem was heute alles schon passiert ist, aber nimmt mir auch ein bisschen Druck, dass jeder schon was mitgenommen hat. Genau. Ich wage mich heute an ein etwas komplexeres Thema, Heiliger Geist in der Bibel. Wie wir heute gesehen haben, ist es extrem facettenreich und ganz individuell, ganz persönlich und hat unendlich viele Ebenen, die wir alle noch nicht kennen. Also ich kenne nicht alle. Ich glaube, hier sitzt auch keiner, der alle Ebenen kennt und alles weiß vom Heiligen Geist. Aber ich versuche es mal so ein bisschen runterzubrechen, einfach zu erklären und werde beginnen, den Begriff einfach mal uns anzuschauen und dann gehen wir vom Alten Testament ins Neue Testament und machen einen kleinen Weg. Zu Beginn will ich euch mal abholen, mal eine Frage stellen, mehrere Fragen stellen. Die erste Frage ist, was braucht es wirklich zum Leben? Was ist wirklich wichtig? Könnt ihr einfach mal so ein bisschen sammeln, es gibt kein richtig, kein falsch. Keine Predigt halten, jetzt nicht irgendwie eine fromme Antwort, sondern einfach, was euch so einfällt. Genau. Ja, das sind so die Hauptsachen, die einem so einfallen. Alles richtig, alles super. Ja. ich löse es noch nicht auf, sondern ich gehe direkt zur zweiten Frage. Die lautet, was stellst du dir unter dem Begriff Vater vor? Ich denke, da hat jeder so ein bisschen so ein Bild vor Augen. Manche stellen sich ihren eigenen Vater vor, manche irgendwie so eine Kategorie. Ich habe mal ChatGPT gefragt, was sie sich unter den Begriff Vater vorstellt und genau, also ich glaube, das deckt sich mit dem, was sich viele vorgestellt haben, dass wir einfach einen Mann haben, vielleicht jungen Alters und passend dazu haben wir dann noch ein Kind, einen Sohn, das stellen wir uns vor, da haben wir ein Bild vor Augen. Die zweite Frage ist, was stellen wir uns unter dem Begriff Sohn vor? Ist man natürlich jetzt schon so ein bisschen in die Richtung gedrängt, aber wenn wir uns das vorstellen, glaube ich, geht es vielen ähnlich. Man hat einen kleinen Jungen vor sich, das wurde jetzt hier mal so dargestellt. Man merkt, es ist so ein bisschen begrenzt in der Fantasie oder in der Darstellung. Wer genau hinschaut, sieht auch die Hand vom Vater ist noch unten, wurde noch übernommen, passt nicht so ganz ins Bild rein. Genau. Und die letzte Frage ist, was verstehen wir unter dem Begriff Heiliger Geist? Kann man sich jetzt auch mal so ein bisschen Gedanken machen. Ich glaube, da wird es ein bisschen schwieriger, sind wir uns nicht mehr ganz so einig. Was ist der Heilige Geist? Wie sieht er aus? Soll man überhaupt sich ein Bild vor Augen machen? Soll man da überhaupt irgendwie sich was vorstellen? Und wenn ja, was? Laut ChatGPT ist es eine Taube. Und was ich sagen kann, der Heilige Geist ist keine Taube. Soweit kann ich mich schon mal aus dem Fenster lehnen. Und ja, was mir halt in der Vorbereitung auch aufgefallen ist, wir können es nicht so richtig greifen. Wir haben so ein bisschen Schwierigkeiten zu verstehen, was ist der Heilige Geist. Und das zeigt es auch relativ gut. Es gibt viele Symbole, unter anderem die Taube, aber so eine richtige Bedeutung ist schwieriger. Wenn wir ins Hebräische gehen, uns den Urtext anschauen, dann können wir feststellen, Heiliger Geist bedeutet Ruach, ist die hebräische Bezeichnung. Und Ruach bedeutet zum einen Wind, Atem und Geist. Das sind diese drei, sag es mal, Ebenen. Und da ist ganz interessant, Wind und Atem hat man auch einen Bezug dazu. Also wenn wir uns Geist vorstellen, wissen wir nicht so ganz, was damit gemeint ist. Aber bei Wind und bei Atem sind sich auch irgendwie alle einig. Man weiß, was damit gemeint ist. Man hat einen Bezug dazu. Das fehlt uns heutzutage sehr stark, auch durch die Bezeichnung Heiliger Geist, weil wir uns eben dann nur auf diese Ebene Geist fokussieren. Ich habe es jetzt hier mal dargestellt, diese drei Ebenen. Und wenn wir das aufschlüsseln, dann hilft es mir persönlich einzuordnen, okay, mit was haben wir es zu tun. Jetzt kommen wir auch zu der ersten Frage, was brauchen wir zum Leben? Den Atem, ist auch schon gefallen, wir brauchen den Atem zum Leben. Wenn ein Kind geboren wird, ist die erste Frage, lebt es, atmet es? Wenn jemand vielleicht einen Unfall hatte, dann stellt man die Frage, atmet er noch, lebt er noch? Das ist eng miteinander verknüpft, man kann nicht leben ohne zu atmen und es gibt nichts, was atmet ohne zu leben. Es ist quasi unsere Grundlage, unser Sinn. Die Lebenskraft ist unsere Befähigung zum Atmen. Und ich habe jetzt hier mal zwei Bibelstellen mitgebracht. Ich lese es lieber hier. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst dein Lebensatem, Ruach, weg, sie vergehen und werden wieder zu Staub. Du sendest deinen Lebenshauch, Ruach, aus, sie werden geschaffen, du erneuerst die Flächen des Ackers. Und die zweite Bibelstelle lautet, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also am ersten Bibelvers können wir ganz klar erkennen, Ruach bezieht sich hier auf den Atem, auf den Lebensatem des Menschen. Man denkt, die zweite Bibelstelle meint genau dasselbe. Wenn man sich den Urtext anschaut, dann wird ein anderer Begriff dafür verwendet, und zwar der Begriff Neshema. Und es ist schwer zu verstehen, ich kann es auch nicht in die Tiefe erklären, aber was wir daraus ziehen können, ist, dass im Urtext beim 1. Mose 2, Vers 7 nicht der Charakterzug vom Geist Gottes hier offenbart wurde oder die Person an sich, sondern eher das Wirken. Ich erkläre es einfach nur, damit ihr, wenn ihr vielleicht irgendwie das studiert, nicht merkt, okay, irgendwie sind zwei verschiedene Begriffe, irgendwie passt es nicht. Genau, aber Atem des Lebens ist jetzt hier der Odem, aber der Lebensatem Ruach ist so das, was hauptsächlich der Heilige Geist ist, was den Heiligen Geist ausmacht, diese Lebenskraft, die wir haben. Jetzt kommen wir zur Ebene Wind. Das steht, würde ich jetzt mal kategorisieren, für die natürliche Ebene. Wind kennt jeder, gerade eben haben wir es schütten gehört, und das ist ein Teil vom Wetter, ein Teil der Natur, dieser Wind, der einfach Teil unserer Erde ist, ohne den geht's nicht. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das ist hier mal dargestellt, das ist ein Wind quasi in der Personengestalt, natürlich mit Vorsicht genießen, aber das zeigt so ein bisschen, es ist vielleicht nicht der Geist an sich, die geistliche Ebene, die wir vielleicht nicht ganz greifen können, sondern vielleicht ist halt hier eher eine Ebene des Windes gemeint. Genau, vielleicht einfacher zum Vorstellen. Als ich mich bekehrt habe, da habe ich Jesus mein Ja-Wort gegeben, habe ihn in mein Leben gelassen und auf einmal habe ich so einen Wind in mir persönlich gespürt. Also in meinem Körper ist so ein Wind durchgerast und hat mich quasi wie eingenommen, und es hat sich wirklich, damals wusste ich nicht, was es bedeuten soll, aber angefühlt wie so ein Wind in mir. Und das fand ich dann in der Vorbereitung ganz, ganz interessant, als ich das dann so verstanden habe, okay, der Heilige Geist wurde im Hebräischen als Wind bezeichnet, das, was ich damals gespürt habe. Es hat sich nicht für mich wie ein Geist angefühlt, deshalb konnte ich es nicht zuordnen, aber ja, es war die Ebene des Windes. Ich glaube, das geht einigen bei ihrer Bekehrung ähnlich. Jetzt kommen wir zu dem Bekannten, da muss jetzt jeder der Profi sein, Geist, Heiliger Geist, das kennen wir. Wahrscheinlich auch nicht. Geist, der Begriff Geist steht so ein bisschen für die unsichtbare Ebene, der unsichtbare Teil des Menschen, der immaterielle Teil. Also da ist irgendwas in uns, was uns ausmacht, was man nicht sehen kann. Es ist quasi das, was wir unter Seele verstehen. Und es beeinflusst unser Denken und der tiefe Kern, der in uns ist, der uns zu dem macht, was wir sind. Dann haben wir noch, was wir heute auch schon oft hatten, das Thema Begabungen, Befähigungen. Da gehören natürlich die Geistesgaben rein. Da gehört dazu, in Sprachen zu beten, zu singen, was wir heute gemacht haben. Aber das ist nur ein Teil davon. Es gibt nämlich auch die natürliche Ebene. Und Britta hat es so schön dargestellt, dieses Natürliche im Leben. Und da gehört nicht dazu, dass man große Dinge tut und weiß ich nicht, was für vielleicht auch merkwürdiges Zeugs macht auf den ersten Blick, sondern das ganz Natürliche, zum Beispiel eine handwerkliche Begabung, zum Beispiel Jürgen als Handwerker, Werkzeugbauer, er baut dann einen Ofen aus dem Nichts, wo ich mir denken würde, wie soll das funktionieren? Und das sind einfach diese Begabungen, manche sind sprachenbegabt, ich habe mit Englisch zu kämpfen, manche lernen die vierte Fremdsprache und da merken wir, das sind Begabungen, die in uns drin sind, die einfach im Leben sind, die nicht irgendwas Übernatürliches sein sollen, sondern das ist das Leben, das ist das, was uns ausmacht. Und da ist auch unsere Befähigung ganz natürlich und nicht, wie wir oft uns das vorstellen, übernatürlich und eine ganz komische Kraft. Genau. Der Geist Gottes handelt auch durch uns Menschen. Manchmal denkt man, es ist ein Bild, was man hat und dann wird man zu was gedrängt, was man vielleicht nicht will und das ist dann dieses Übernatürliche und schwer zu greifen. Manchmal sind es auch die einfachen Dinge, dass ich zu jemandem gehe und sage, hey, du hast heute eine schöne Hose an, die gefällt mir oder du hast heute schön gesungen im Lobpreis. Das sind die natürlichen Dinge oder dass wir auf die Leute in unserem Umfeld zugehen und uns vom Geist Gottes leiten lassen. Jetzt gehen wir von der Begrifflichkeit langsam mal zum Wirken des Heiligen Geistes. Wir fangen mal an im Alten Testament. Der Geist Gottes als Schöpfer und Lebendigmacher. Zu der Bibelstelle, die wir vorhin hatten, da ganz klar, dass der Geist Gottes da involviert war. Damals im Alten Testament gab es noch keine Vorstellung, was der Heilige Geist vielleicht ist. Die Dreieinigkeit war nicht präsent. Jesus war ja noch nicht mal auf der Welt und der Heilige Geist als Person war jetzt auch nicht irgendwie greifbar, dass man das verstehen konnte. Er war vielleicht eher sichtbar in der Natur als Wind oder als Lebensatem, weil wir ja diese drei Begrifflichkeiten hatten, waren das die Dinge, die leichter zu verstehen waren. Und was aber da wichtig ist zu sagen, der Geist Gottes war trotzdem derselbe. Er war vor Erschaffung der Welt derselbe, er ist heute derselbe, er hat damals nur anders gewirkt oder war anders sichtbar, wie wir das eben kennen heute. Und damals gab es natürlich die Ebene des Geistes, die Befähigung, die Begabungen und die waren oft nur für bestimmte Personen da oder zugänglich. Also wir haben Könige, die gesalbt wurden. David zum Beispiel, König David wurde gesalbt und wurde ausgerüstet für sein Königsamt. Er wurde befähigt, ein guter König zu sein. Heißt aber auch nicht, dass er im Umkehrschluss ein guter Ehemann war, dass er ein guter Vater, was auch immer ist, sondern er wurde befähigt für sein Amt, für sein Königsamt. Genauso wie die Propheten. Die Propheten wurden befähigt, Propheten zu sein. Ein Prophet hätte Israel nicht führen können, weil sie eben Propheten waren. Sie haben den Geist für diese Aufgabe bekommen. Und dadurch können wir auch erkennen, dass es eine Begrenzung gibt. Wer was für eine bestimmte Aufgabe hat, der hat nicht den Heiligen Geist für alle Aufgaben. Bestimmte Aufgaben sind unter anderem auch begrenzt, zeitlich begrenzt. Können wir an König Saul sehen. Auch die Gehorsam spielt da eine Rolle. Saul war nicht gehorsam und ihm wurde der Geist wieder weggenommen und er wurde David gegeben. Das ist heute unvorstellbar Ulis Lobpreisleiter singt und dann ist der Dienst vorbei, ich komme und dann kommt der Heilige Geist von ihm zu mir, weil ich jetzt hier dran bin. Das ist nicht so. Bei uns, jeder hat den Heiligen Geist. Das war damals nicht so. Damals war das, der Heilige Geist war da, Israel zu führen zu der Zeit und der das gemacht hat, der hatte ihn. Der hatte diesen, sag ich immer, diese Führung bekommen. Irgendwann gab es die Wende durch Jesus. Was wichtig zu sagen ist, Jesus hat im Alten Testament gestartet. Das heißt, Jesus wurde auch befähigt für seinen Dienst. Ich habe das oftmals nicht so präsent. Ich denke, ja gut, Jesus ist Gott und Jesus ist alles Mögliche, aber Jesus war auch ein ganz normaler Mensch und er wurde befähigt für seinen Dienst, den Gott ihm aufgetragen hat. Matthäus 3, Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Heiligen Geist wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und Lukas 4, 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkünden, er hat mich gesandt und so weiter, wurden noch ein paar Sachen gesagt, aber Jesus bekennt ganz klar, dass er gesalbt wurde, dass der Heilige Geist auf ihn gekommen ist und er gesendet wurde für eine gewisse Aufgabe. Irgendwann kam es zur Auferstehung, Jesus wurde gekreuzigt, Jesus ist wieder auferstanden durch den Geist. Und als dann sein Dienst getan war, ging er zu den Jüngern und hauchte ihnen den Heiligen Geist ein. Hier haben wir wieder den Atem. Er haucht ihn ein. Johannes 20, 21. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Und wenn wir uns den Urtext anschauen, dann hat er nicht gesagt, empfangt Heiligen Geist, sondern empfangt, kommt jemand drauf? Nicht Ruach, könnte man denken, habe ich auch gedacht, hatte ich auch in meiner Predigt stehen und dann hat Benjamin mich nochmal korrigiert. Das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben, nicht auf Hebräisch, deshalb haben wir Pneuma. Auch hier wieder, falls jemand da ein bisschen einsteigen will, dass er sich nicht irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlt und denkt, irgendwas stimmt da nicht. Pneuma ist quasi Ruach im Neuen Testament. Es ist nicht ganz deckungsgleich, aber die drei Ebenen, Wind, Atem und Geist sind gleich. Genau, nur als kleiner Hinweis. Und was machen wir jetzt da draus? Was bringt es? Wir haben den Heiligen Geist für jeden von uns. Wurde vorhin in den Eindrücken schon besser gesagt, als ich sagen könnte, jeder von uns hat den Heiligen Geist. Jeder ist befähigt, im Heiligen Geist zu leben. Und der Heilige Geist ist auch für jeden gleich. Es gibt nicht die Könige, die einen besonderen Geist haben, besondere Fähigkeiten, besondere Sachen, sondern jeder hat den Heiligen Geist, den gleichen Geist. Galater 4, Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Das ist der Unterschied zum Alten Testament, der Hauptunterschied. Es gibt keine besondere Berufung, sondern er ist für dich und für mich. Derselbe Geist, den die Könige empfangen haben, derselbe Geist, den Jesus empfangen hat, den hast auch du empfangen. Und wir müssen nicht im Fleisch handeln, sondern wir sind dazu befähigt, im Geist zu handeln. Wir sind zu guten Gaben, zu guten Werken, zu guten Taten befähigt und können diese ausführen. Und dann gibt's noch die Bibelstelle mit Johannes dem Täufer. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber, der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Viele kennen diese Bibelstelle, haben sie schon zig Male gehört und sind, ja genau, so ist es. Stimmt, ich bin größer als Johannes der Täufer, oder besser gesagt, der Kleinste im Himmelreich ist größer als Johannes der Täufer. Passt, gehe ich mit, aber was bedeutet das eigentlich? Wissen wir, wie überdimensional diese Aussage ist, wie brutal es eigentlich ist für uns, was es bedeutet? Ich zumindest oft nicht, und ich glaube, da geht es vielen so. Johannes war damals der größte Mensch, er war der direkte Wegbegleiter von Jesus. Und das Reich Gottes bezieht sich auf die Gläubigen, die heute im Neuen Testament leben. Im Neuen Bund, die vom Geist neu geboren wurden. Das sind wir. Und für mich schwer zu begreifen, dass ich größer bin als Johannes der Täufer, der den Weg zu Jesus bereitet hat. Da kam mir das Beispiel mit der Berliner Mauer. Die Berliner Mauer ist gefallen, manche hier haben es erlebt, manche, mich zum Beispiel nicht. Und dieses Freiheitsgefühl, was diejenigen, die das erlebt haben, haben mit dem Bezug Berliner Mauer, das kenne ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen und ich kann mich auch nicht reindenken, was es bedeutet, wenn diese Begrenzung, diese Mauer, dieses Eingesperrtsein auf einmal wegfliegt. Wenn es einfach weg ist und die Menschen nicht verstehen, was passiert hier eigentlich. Manche haben sich bestimmt nicht getraut, rauszugehen, weil sie gedacht haben, ich will nicht enttäuscht werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es auf einmal wieder weg ist. Aber schlagartig war diese Begrenztheit aufgehoben. Diese Mauer ist gefallen. Und ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich es nicht erlebt habe. Manche hier haben das miterlebt, die können das nochmal besser verstehen, und das Gleiche haben wir hier, nur in viel, viel größer. Es ist nicht nur eine Mauer, die fällt, sondern es ist eine komplett andere Ebene, die wir erreicht haben durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Und jetzt haben wir endlich das Neue Testament erreicht, wir haben endlich den Heiligen Geist in voller Fülle, und der Heilige Geist ist dauerhaft in uns. Ich kann es nur noch mal wiederholen, er ist dauerhaft da, er ist nicht begrenzt, er ist nicht temporär und er wohnt in uns. Er wohnt in jedem Einzelnen von uns und er ist als Person Teil unseres Lebens. Auch wenn sich das irgendwie schwer vorstellen lässt, er ist Teil unseres Lebens und das ist ein Geschenk Gottes. Und dieses Geschenk haben wir bekommen, ohne dass wir was Tolles gemacht haben, ohne dass wir eine spezielle Aufgabe haben, sondern einfach so, weil wir an Jesus glauben. Wir haben Zugang zu einer heiligen Kraft, die wir uns nicht vorstellen können. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass er nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Früher gab es einen Tempel, und in diesem Tempel wohnte Gott. In diesem Tempel war Heiligkeit. Und heute bist du der Tempel. In dir wohnt Gott. In dir ist Heiligkeit. Auch wenn du dich nicht danach fühlst, auch wenn du dich vielleicht alleine fühlst, wenn du dich sündig fühlst, wenn du dich schwach fühlst, in dir wohnt Gott. In dir ist Heiligkeit. Und was bringt uns das Ganze? Was kommt dadurch? Freiheit. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Gemeinschaft. Epheser 4, 3, Vers 7. Gemeinschaft befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Und was bedeutet es heute für uns? Der Geist hilft uns, Gottes Willen zu erkennen. Ich wollte eigentlich sinnbildlich darstellen mit meiner Brille, aber wir haben immerhin die Brille auf der Folie. Zum Glück habe ich es doppelt gemacht. Wenn ich eine Brille brauche, nicht so gut sehe, dann erkenne ich einfach manche Sachen nicht, Sachen, die vielleicht ein bisschen weiter hinten sind, dann ziehe ich die Brille auf und dann sehe ich es, dann kann ich es erkennen. Wenn ich die Brille wieder absetze, dann sehe ich wieder verschwommen. Bei manchen ist es extremer, bei manchen ist es nicht so stark, manche sind mit guten Augen gesegnet, aber so ähnlich ist es mit dem Heiligen Geist. Natürlich eine ganz andere Dimension. Mit dem Heiligen Geist können wir Gottes Willen erkennen. Mit dem Heiligen Geist sind wir befähigt, die Bibel zu verstehen, die Bibel, die Botschaft der Bibel zu erkennen. Und diesen Heiligen Geist können wir, genauso wie eine Brille, irgendwo absetzen oder ablegen, ignorieren, versuchen durch unser Fleisch zu erkennen, zu sehen. Und da haben wir genau denselben Kontrast, dass wir eben verschwommen sehen, dass wir nicht erkennen, was steht denn da eigentlich. Wir sind befähigt zu Gehorsam und auch zum Dienst. Wir können ein Verständnis der Schrift bekommen, wie gerade gesagt, dadurch, dass wir die Bibel mit dem Heiligen Geist lesen. Und jetzt wollen wir doch das Ganze auch in unser Leben integrieren. Wie machen wir das? Ganz wichtig, anerkennen, einerseits, dass wir ein Kind Gottes sind und andererseits, dass Gott in uns wohnt. Wenn ich nicht akzeptiere, dass ich eine Brille brauche, dann kann ich auch nicht besser sehen durch diese Brille. Wenn ich sage, ich brauche die nicht, ich kann auch so gut sehen, dann ja, bekomme ich halt irgendwann Probleme. Wenn ich vielleicht sage, bei einer Brille ist es ein bisschen merkwürdig, aber beim Heiligen Geist handeln oft viele so, dass wir sagen, ich brauche zwar eine Brille, das weiß ich, aber ich habe es nicht verdient. Ich bin zu schlecht. Wenn ich schon schlechte Augen habe, dann muss ich auch dadurch, dann ja, habe ich jetzt nicht verdient, dass ich eine Brille bekomme, weil ja, ich bin ja schlecht, ich bin ja begrenzt. So handeln wir im Heiligen Geist, weil wir sagen, ich bin so ein Sünder, ich habe den Heiligen Geist gar nicht verdient, aber er ist trotzdem in dir. Er ist trotzdem schon da, er wohnt in dir. Und dadurch, dass du ihn nicht anerkennst, gibst du ihm nicht diesen Raum, den er haben will, den er verdient hat. Und wenn wir im Geist leben, wenn wir den Geist mitnehmen, dann sind wir in der Lage, im Geist zu handeln und das Fleisch immer kleiner werden zu lassen, immer unbedeutender. Und was hilft uns dabei? Bibel zu lesen, Gemeinschaft mit Christen zu haben. Und auch, was ich am Anfang beim Geist gesagt habe, wissen, dass es nicht diese übernatürliche Kraft ist. Nicht erwarten, dass es immer die Geistesgaben sein müssen, dass wir immer besondere Dinge tun müssen, Übernatürliches, sondern auch das Natürliche wertschätzen und akzeptieren, dass Gott auch darin handelt, dass der Heilige Geist im Handwerk handelt und in Sprachen und in allem Möglichen. Und es können auch Fremdsprachen sein, es muss keine ausgestorbene Sprache sein, die uns der Geist schenkt, sondern es kann auch ganz natürlich sein. Ich sage nicht, dass das andere schlecht ist, dass wir das nicht tun sollen und uns auch nicht danach ausstreben sollen, aber wir sollen wissen, dass es mehr ist. Und natürlich uns für das Reden Gottes öffnen. Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, okay, das Übernatürliche lassen wir so ein bisschen weg, können wir vielleicht nicht ganz greifen, sondern wir strecken uns aus und akzeptieren, was der Gott uns gibt. Wenn der Gott uns sagt, wir sollen was tun, wozu wir keine Lust haben, dann müssen wir vielleicht das tun. Wenn es halt mal das Natürliche ist, dann ist es auch okay. Dann müssen wir nichts Übernatürliches draus machen. Was lernen wir aus dem Alten Testament? Habe ich vorhin schon so ein bisschen gezeigt, das Beispiel mit der Berliner Mauer. Wir sehen einfach diese Stufe, die wir jetzt erreicht haben. Wir können dadurch erkennen, wie gesegnet wir sind, wie unfassbar es ist, dass wir den Geist Gottes haben, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Und wir dürfen auch wissen, dass wenn Gott ruft, dass er auch befähigt. Im Alten Testament hat er für eine gewisse Aufgabe den Heiligen Geist gesendet. Wir haben ihn schon, das heißt, er wird auch bei uns da sein, er wird uns auch befähigen für Aufgaben, die wir haben. Es zeigt, also ich finde es auch schön, mir vorzustellen, der Geist Gottes wirkt auch auf ein Ziel hin. Er ist nicht einfach, weiß ich nicht, vielleicht ein Topf mit heiliger Kraft, wo halt irgendwie da ist, sondern es ist ein konkretes Ziel, wo er mitgeht, wo er ein Teil von uns ist. Und jetzt kommen wir schon zum Schluss. Ich hoffe, wir haben heute ein paar Dinge gelernt. Mir ging es auf jeden Fall so, dass ich bei der Vorbereitung irgendwann mal realisiert habe, alles, was ich jetzt heute sagen will, ist für mich quasi Neuland oder konnte ich so davor nicht greifen. Alles irgendwie, ja, neue Erkenntnisse, und ich hoffe, ihr habt auch ein paar Erkenntnisse bekommen. Zum Beispiel, dass Heiliger Geist im Hebräischen Ruach bedeutet und dass wir diese drei Ebenen haben: Atem, Wind und Geist. Der Heilige Geist ist immer derselbe. Er war damals derselbe, ist heute derselbe. Er wirkt nur einfach anders. Und wir sind erfüllt mit einer heiligen Kraft, die wir uns nicht bis in die Tiefe vorstellen können, die übernatürlich ist, die aber nicht immer übernatürlich sichtbar ist und auch nicht immer übernatürlich wirkt. Und das Wichtigste: Gott lebt in dir. Gott höchstpersönlich lebt in dir. Amen.